Jetzt vielleicht ein etwas abruptes Ende. Vor 40 Jahren hatte DT64 erste Sendung. Ihr hört allerdings das Linksdrehte-Radio bei Radio Blau. Heute ist Jule da.
Und Krex?
Was? Achso, ja stimmt.
Krex. Was heißt das? Für was bedeutet das was?
Jens.
Stimmt.
539.
Krass.
Ausgaben.
Geschafft.
In großen Schritten zum Abgrund.
Was ich bei Radio Blau immer mag, ist, wie Objekte so langsam von Zimmern in andere Zimmer oder jetzt hier ins Studio wandern.
Wo kommt das her?
Das grüne Zahnrad-System? Das lag die letzten Wochen noch auf dem Vortisch im Vorraum. Mhm. Und jetzt ist es im Studio.
Es handelt sich aber um so ein Gerät, mit was man so ein bisschen, wenn man aufgeregt ist im Radio, was wir ja traditionell immer sind, wo man dann so ein bisschen was mit der Hand dann was zum Spielen hat, ne?
Nee, nicht wirklich. Es lässt sich, du meinst vielleicht ein Fiddle hier, wie ist es?
Ja, ein Fiddlegerät.
Ein Fiddlegerät. Nee, kann man leider nicht so richtig schön fiddeln.
Aha. Ja, aber man könnte es auseinander und wieder zusammen und so,
ne? Ja, wir beschreiben, was wir sehen.
Ja. Du hast ja als Fiddlegerät lieber die Fernbedienung fürs Licht. Mhm. Das gefällt mir auch immer gut. Das hört man im Radio leider nicht, aber wir haben immer sehr viel Licht.
Schön.
Verschiedenstes. Und wir freuen uns, damit in den heutigen Abend starten zu dürfen. Ich habe Schallplatte mit. Glaubst du nicht, ne? Es ist soweit.
Toll. Willst du die auch noch beschreiben?
Ja. Handelt sich um das neue Album von Audio 88 und Jessen. Das heißt... Mhm. Zeit zu sterben. Und es ist sehr schön aufgemacht. Die Schallplatten sind so bunt. Überhaupt ist die Hülle sehr farbenreich. Ne? Es ist eine Art Paradies-Szenario, in das man ja entlassen wird, wenn man
gefolgt hat. Mhm.
Wenn man was?
Wenn man gefolgt hat, habe ich gesagt.
Ach so.
Wenn man artig war.
Ja, ja.
So in der Old-Style-Sprache.
Jetzt haben die den komischen Move gemacht, das Album auf Vinyl zu releasen und erst in 2 Monaten kommt das auf die Streaming-Plattform. Das heißt, die Leute, die nur über Streaming-Plattform Musik hören, haben die einmalige Gelegenheit, heute vielleicht 1 oder 2 Titel vom Album zu hören, weil ich die Schallplatte mitgebracht habe. Zufällig mal was an was gedacht. Ne?
Herzlichen Glückwunsch.
Ist das legal?
Denke schon. Verstehe den Move aber nicht so richtig, weil diese Release-Phase, ne, also die Phase, bevor die Schallplatte rauskommt, wurde ja komplett über die Streaming-Plattformen bestritten. Da kommen ja dann so, was weiß ich, ein halbes Jahr vorher und dann immer so im Monatstakt immer mal ein Titel raus. Und die liefen alle über die Streaming-Plattformen, sodass jetzt 4 einzelne Titel von dem Album auf den Streaming-Plattformen verfügbar sind, aber das Album an sich nicht.
Verrückt.
Ich sehe, ich kann euch ja kaum vom Hocker bewegen. Naja, gut.
Nee, wir hatten das ja auch schon mal.
Naja.
Nicht das mal.
Echt? Mhm. In welchem Kontext? Also eigentlich interessiert es mich so mittel, aber wann hatten wir es schon mal?
Von einem halben Jahr.
Ach so,
vielleicht.
Okay.
Naja.
Na
eigene, können wir ja dran anknüpfen, wa?
Eigene Rubrik.
So. Naja. Und wie geht's uns so? Was macht's Wetter, Jule?
Oh, nicht so gut. Nee.
Eisheilige.
Ist das Schafskälte eigentlich das gleiche wie Eisheilige?
Das müsste man abfragen.
Keine Ahnung. Ja, aber auch, also wenn man jetzt mal ein bisschen politischer guckt, ist ja irgendwie gerade auch so Katastrophe an jeder Ecke. Heute ist das GEAS, quasi die nochmal eine Abschaffung des Asylsystems im Bundesrat bestätigt worden. Die Bürgergeldreform ist auch beschlossen worden, nicht heute, aber vor 1-2 Wochen oder was? Es geht wieder bergab.
Es kommt eine neue private Altersvorsorge, die Riester ablöst.
Sowas.
Und GEAS, aber das ist ja europäisch, oder? Also das ist jetzt...
Naja, das ist jetzt das deutsche Umsetzungsgesetz, was die wie das diskutiert wird, das ist schon sehr ziemlich komplex und ziemlich kompliziert, würde ich sagen. Was in Deutschland aber nochmal verschärft wurde durch bestimmte Ermächtigungen.
Klar.
Menschen, die über ein sogenanntes sicheren Drittstaat gekommen sind, also die gesamte EU plus, können zukünftig in Zentren einfach eingesperrt werden, sage ich jetzt mal vereinfacht, und dann irgendwie monatelang lange ausharren, weil das mit den Rücküberstellungen in diese Staaten funktioniert ja eigentlich nicht. Haft ähnliche Lager, in die Menschen gesperrt werden können, die keine gute Bleibeperspektive haben. So genannt.
Wer entscheidet das?
Da gibt es so eine pauschale Zahl. Also. 20% so im Schnitt der Anerkennung oder so. 20% Anerkennungswahrscheinlichkeit. Und das hebt halt von dem individuellen Asylrecht ab. Ne? Du wirst einfach in eine Gruppe kategorisiert und so weiter und so fort.
Und alle Länder machen mit?
Ja, ist ja ein EU-Beschluss und jetzt muss es in den Mitgliedstaaten umgesetzt werden und die machen, glaube ich, gerne mit.
Okay.
Ich glaube, so ein Negativszenario ist da dieses Externalisieren. Das kennt man von Italien, hat das probiert, in Albanien.
Das hat ja nicht so geklappt.
Hat nicht geklappt. Also externe Asylzentren, ne, wo die Leute gar nicht mehr ihre Asylverfahren im Ankunftsstaat durchlaufen, sondern außerhalb der EU in dem Fall. Und es ist verboten worden in Italien. Trotzdem steht es da. Und die harren wahrscheinlich einfach, dass es irgendwann möglich ist. Und Deutschland arbeitet wohl auch daran.
Gruselig. Ist da nur indirekt, aber dazu passt ja, dass ich weiß gar nicht genau, wann es jetzt ist, aber dieses Jahr gibt es ja eine große Art Volksabstimmung in Italien über ein Gesetz, was die Richter- und Staatsanwaltszugehörigkeiten neu regeln sollte, weil Meloni die Faxen dicke hat. So liest man jedenfalls diesen Gesetzesentwurf. Da wurde ja auch neulich wieder zu einem zu so einem Schiff, was in Zielen seziert, wollte ich sagen. Wie heißt es? Also fixiert wurde über mehrere Wochen entschieden, aber eben nicht im Sinne einer rechten Regierung. Und das hat jetzt nochmal Wasser auf die Mühlen dieses Gesetzes vorhaben, weil Meloni und der italienischen Rechten sind quasi die Staatsanwälte zu politisch. Mhm. Und zwar zu sehr linkspolitisch.
Mhm. Wenn die RichterInnen recht sprechen, was mir nicht passt, muss man eben die RichterInnen austauschen.
Ja, stell dir mal vor, ne? Gegen diese neue Bürgergeldreform, wo ja einfach Bundesverfassungsgerichtsurteile in Bezug auf die Sanktionen oder Totalsanktionen von Menschen, die nicht zum Termin kommen, gesprochen wurden, das kann ja jetzt wieder passieren und dann tauscht man das Bundesverfassungsgericht aus, wenn das wieder kassiert wird. Oder? Das wäre dasselbe.
Da war ja was mit einer Frau, die dann zurückziehen musste aufgrund eines rechten Shitstorms.
Mhm. Ja, stimmt.
Mhm. Naja. Aber das zum Beispiel, das Verfassungsgericht in USA hat ja neulich gegen Trumps Zölle geurteilt, obwohl eigentlich das Verfassungsgericht mittlerweile durchsetzt ist mit republikanertreuen RichterInnen.
Mhm. Okay.
Klappt dann doch nicht immer.
Recht soll unpolitisch sein.
Fußball raus aus der Politik.
So schalte es gestern durch den Landtag und der Ansatz, den kann ich schon nachvollziehen, hat so ein liberaler CDUler. Die AfD wollte Messergewalt härter bestrafen. Mhm. So, wollte das sozusagen zu einem im Strafgesetzbuch, was wir im Landtag gar nicht beschließen können. Und der CDU-Kollege hat eine ziemlich korrekte juristische Rede gehalten. Ja. Und ja, genau.
Das war so ein Antrag, die Landesregierung möge darauf hinwirken, dass die Bundesregierung Messergewalt verbietet.
Ja. Mhm. Und was mit Messergewalt ist und was es da wirklich geht, ist ja irgendwie klar, ne? Was dahinter liegt.
Ja.
Tschakka.
Warum muss ich jetzt an eine Schule in Leipzig denken? Naja, das ist vielleicht ein späteres Thema.
Genau. Wir können später auch nochmal von der Buchmesse aus gucken, was jetzt mit dieser ganzen Debatte geworden ist. Die ist nämlich, breitet sich auch aus auf andere Bereiche, hatten wir letztes Mal auch schon gesagt. Hm. Aber erstmal
gucken wir
weiter.
Ja.
Mhm. Und dann freuen wir uns auf einen Studiogast.
Yes.
Yes.
Ja, eine Andeutung muss jetzt schon noch kommen.
Ja, ich kann die Andeutung machen, aber das kann ich gleich auch nochmal sagen. Im Landtag, im Bundestag, in der Presse wird der Iran-Krieg, der Krieg gegen den Iran, den die USA und Israel seit Ende Februar führen, ja inzwischen nur noch verhandelt über Spritpreise. Also das ist sozusagen das, was die deutsche Seele bewegt. Also es ist ja wirklich auch nicht cool, ne, mit den hohen Spritpreisen, aber das ist sozusagen das Niveau, glaube ich, ne, wo gar nicht mehr gewürdigt ist. Was passiert da eigentlich? Was gibt ja auch so eine Diskussion, war das jetzt ein völkerrechtswidriger Angriff? Was passiert da jetzt eigentlich? Wie lange geht der Krieg? Was sind die Kriegsziele? Das ist so in der deutschen Debatte so ein bisschen sehr an den Rand gedrängt.
Wobei man ehrlich sagen muss, zumindest bei Teilen der Kriegsparteien bin ich mir auch nicht sicher, ob sie selber eine Antwort auf die Fragen, die du gerade gestellt hast, haben.
Oder eine gemeinsame Antwort auch, ne? Ja. Die beiden angreifen. Darüber werden wir gleich sprechen mit Tara Boniat. Genau.
Bin gespannt, ob das jetzt funktioniert. Ich höre nämlich ziemlich genau alles. 15 Jahre ist es her, dass das erste Album erschien. Zurück im Studio beim Linkstrenden Radio.
Genau, und wir steigen ein, gucken quasi heute mal in die globale Weltlage. Vielleicht nochmal zurückgeguckt, am 28.02. Haben die USA und Israel die Islamische Republik Iran angegriffen. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, ob der Grund gleich kommuniziert wurde. Viele haben das assoziiert mit Trumps Ankündigung in Reaktion auf die Proteste, die wir zum Jahreswechsel gesehen haben, einzugreifen oder an die Seite der Protestierenden im Iran sich zu stellen und zu intervenieren. Genau, die Lage hat, glaube ich, die Welt bewegt sehr stark, so in den ersten 2-3 Wochen. Im Moment habe ich wieder das Gefühl, dass es so ein bisschen von der Tagesordnung genommen ist. Aber auch hier in Deutschland, vor allem in der exil-iranischen Community, gab es viele Demonstrationen, gibt es viele Diskussionen, gibt es viel Anteilnahme logischerweise an den Vorfällen. Und wir haben jetzt Tara Boniat im Studio. Tara, magst du dich selbst vorstellen?
Hallo, ja, danke, dass ich hier sein darf. Und genau, ich bin Tara Boniat. Ich war Journalistin, bis ich das Land verlassen musste. Und ich mache hier soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession seit 10 Jahren. Und ich möchte auch vorher sagen, dass ich hier als Privatperson und Aktivistin da bin und dass ich nicht die Vertretung des Vereins, wo ich arbeite, mache und aber auch nicht die Vertretung der verschiedenen politischen Gruppen, die ich dann aktiv bin. Das wollte ich erstmal klarstellen, weil genau in meiner Position gibt es auch viele andere Menschen, die andere Meinung haben, aber in der Sache, dass wir gleich denken, deswegen da wollte ich sagen, dass dass ich als Privatperson hier bin.
Genau. Wir kommen wahrscheinlich auch noch dazu, warum du das auch betonst. Ja. Vielleicht steigen wir so ein, der 28.02., ich weiß nicht, ich war, glaube ich, in Rostock und morgens den Fernseher angemacht. Wie hast du den Tag erlebt? Wie hat dich die Nachricht erreicht? Und
es war sehr, sehr so emotionvolles Tag. Ich war so irgendwo mitten in Türkei im Urlaub. Ich bin so aufgewacht, erstmal die Nachrichten gelesen, genau als ich das Haus verlassen wollte. Und dann war ich in ein so antikes Stadt vor 7000 Jahren. Diese Stadt wurde gebaut und dann hatte ich die Stadt zu sehr, diese Nachrichten immer verfolgt und war richtig lost und habe ich mich gefragt, was ich hier mache. Und dann es war so viele Emotionen zusammen. Ich war sehr, sehr beängstigt von dem, was passiert wird. Viel Sorgen. Ich war sehr sauer auf diesem Regime, der dieses Land bis zu diesem Punkt gebraucht hat. Aber natürlich viel auch sehr sauer an Israel und USA, die jetzt während was die Verhandlungen genannt haben, jetzt das doch gemacht, den Krieg doch eingefangen haben und das Spiel, die jetzt mit den Menschen in diesem Land gespielt wird, das war sehr voll, alles Emotionen zusammen, bis dann so ein Nachmittag ist angefangen mit dem Geräusch, dass Khamenei getötet ist. Und da war ich erstmal, nee, du darfst dir nicht diese Hoffnung geben, das war schon vorher, das war auch in dieser, als Israel Iran im Sommer angegriffen hat, war auch dieses Geräusch, das war aber dann nicht so, du darfst nicht dir diese Hoffnung geben, das wirst du dann, das führt nur zu Enttäuschung. Und bis dann, dann Trump gesagt hat, dass der bestätigt, das war dann am Abend, als dieses so Khamenei's died Satz so gekommen, also das war so eine Pressemitteilung von Trump, die damit eingefangen worden. Und da hatte ich, also ich weiß, dass im Fernsehen diese Pressemitteilung vorgelesen wurde und ich habe dann nur geheult. Ich habe so geheult, ich nie. Also ich habe letztes Mal, dass ich geheult habe, war als so ein sehr guter Freund von mir gestorben war vor ein paar Jahren, also während des Woman Life Freedom Movement. Das war so alle Emotionen zusammen. Das war so, ich war sehr, sehr, sehr traurig wegen den Menschen, die das nicht mitsehen konnten. Ich war sehr traurig wegen so vielen Menschen, die in 47 Jahren gestorben sind. Und dann aber in Sekunde, Khamenei ist gestorben, ohne in ein Gericht das antworten, vor einem Gericht das antworten müssen. Ich war sehr, sehr traurig, dass dieses Opfer und dieses Kämpfer so viele Jahre werden jetzt nicht mehr gesehen werden. Das ist der Sieg der Israel und der ist sein Gewinn. Und alle Menschen, die so viele Jahre gekämpft haben und verschieden sich, also sind nicht nur die Leute, die gestorben sind, es sind so viele Menschen, die jetzt in Exil sind, es sind so viele Menschen, die in Gefängnissen sind im Iran, die sind alle, also auch alle, die jeden, also richtig tagtäglich das Widerstand zum Überleben leisten im Iran, die sind alle Opfer, aber das Ganze wird jetzt nicht gesehen, das ist jetzt das Gewinn, so eine Sekunde ein anderes Land das gemacht. Aber trotz allem das Gefühl, dass wir morgen, es gab so immer im Iran, dass man immer gesagt, leben wir noch, wenn der Tag kommt, dass man aufsteht und Khamenei ist tot. Das war, dass man immer sich gefragt hatte. Und das war dann der Tag, dass ich wusste, okay, ich schlafe und morgen werden wir aufstehen und er ist tot. Und das war sehr, sehr überwältigend. Viel gemischtes Gefühl. Ich bin dann auch entschieden, dass den Urlaub abbreche und dann zurück nach Deutschland fahre, verlege, weil ich konnte nicht im Urlaub sein, während mein Land im Krieg ist. Dann war ich den nächsten Tag, so Mittag, wieder in Leipzig.
Ja. Ja, genau. Vielleicht anknüpfend daran, du hast gesagt, Khamenei ist getötet worden und auch verschiedene andere Führungsfiguren von den Revolutionsgarden und so weiter und so fort. Aber man hat jetzt im Moment das Gefühl, dass es egal ist. So, ne? Also du hast ganz zu Recht diese Emotionen, ich habe die auch viel gesehen in Social Media von Menschen aus dem Iran oder solidarischen Menschen, aber man hat das Gefühl, dass alles nachwächst. Also es kommen sofort neue Figuren hinterher.
Das war auch einer von den Argumenten, die Leute, die gegen dieses Krieg waren und immer gesagt haben, dieses Krieg bringt uns nichts. War immer das. Dieses Regime ist nicht eine Person. Es ist sehr naiv, dass man denkt, das war Khamenei und es ist fertig. Das ist eine Ideologie, das bis Libanon, Hezbollah, bis Hamas sich verbreitet hat. Alleine bei seinem Tod sieht man, dass die Menschen in Pakistan und Indien trauen vor ihm. Das ist nicht so, das war nie eine Person. Das war eine Ideologie, die haben seit 47 Jahren hatten Zeit und Geld daran zu arbeiten, diese Ideologie so tief verbreiten, die dann auch in sich, also in dem Kopf dieser Ideologie, nicht heute auf morgen mit dem Tod einer Person, das dann zu Ende geht. Die haben bis zum 4 Nachfolger von jeder Position schon geklärt haben vor dem Tod. So. Das heißt, die müssen so noch 5 Reihe von den Positionen Toten, bis dann vielleicht dann schwachere Menschen so hoch, also dieses weniger wichtige Personen dann weiter hochkommen. Ich hatte nie eine Hoffnung und an irgendeinen Krieg, aber an diesen vor allem gar nicht, weil ich weiß, die sind wie eine Spinne, die dann sich so vernetzt einfach weiter.
Mhm. Ja. Springen wir vielleicht nochmal zurück. Also ich habe jetzt wahrscheinlich so den Zeitpunkt nicht so richtig auf dem Schirm, aber es gab die großen Proteste, die auch hier gesehen wurden. Ich glaube, um den Jahreswechsel ist es zumindest hier sehr stark wahrgenommen worden. Vielleicht jetzt eine Interpretationsfrage. Denkst du, dass Trump darauf wirklich reagiert hat? Und was kannst du uns vielleicht über die Proteste erzählen? Genau, und ja.
Ja, ich will über die Proteste sagen erstmal, wir müssen schon von viel früher anfangen, dass dieses Revolution wurde im Februar 1979 passiert. Das erste Prozess gegen das Regime war im 8. März 79. Das war keine drei Wochen nach dem Revolutiongewinn. Es wurde erst der Prozess angefangen in dieses Regime. Und dann kommt weiter, es war immer so wieder kleinere Prozesse, dann aber kommt im Juli 99 das große Studentenprozess, die auch da viele gestorben sind und viele auch in der, das war so eine der ersten so, Welle von den Aktivistinnen, die dann nach Ausland gekommen sind. Dann kommt das Corona-Bewegung wegen der Wahl von Ahmadinejad oder wie wir das beschreiben haben, dass unsere Stimme geklaut wurde von Ahmadinejad. Das war 2009 bis 2010, in der Zeit, wo ich dann ausreisen musste. Und dann kommt diese in verschiedenen Zeiten Prozesse wegen des Preissteigerungen 2017, 2018, 2019, 2020. In dieses Prozess in 2000, das war auch wieder im Jahrenübergang, wenn man auf also durch das Kalender guckt, in dieses Prozess in 2019, 2020 war das erste Mal, dass das Regime so Internet-Blackout gemacht hat. Das hat wieder das Internet ausgeschaltet, das hat innerhalb von 5 Tage, man sagt, also es gibt verschiedene Quellen, bis 1500, von 1500 bis zu 3000 Menschen innerhalb von 5 Tagen erschossen und ermordet wurden. Es gibt so Menschenrechtsgruppen, die Namen gesammelt haben und die Namen sind über, also die Namen, die schon gesammelt wurden, sind schon mehr als 1500 innerhalb von 5 Tagen. Das war, dieses Prozess ist wichtig, weil neben den Umgang von Regime, dass wir machen mit Internet aus und wir schießen einfach, dass alle sterben sind, die waren das erste Prozess, in der die Menschen auf der Straße ihre Grenze zu dem Regime gezeigt haben. Das war das erste Prozess, weil bis Prozesse vorher wurde immer zu der Reformationsrichtung gegangen. Die Menschen immer versucht, so einen Weg finden, mit dem Regime umgehen können und dann weitermachen können. In diesem Prozess haben sie vor erstes Mal gesagt, so Reformisten oder Hardliner, das Spiel ist aus für euch. Das war dann die Grenze und seitdem das Charakter der Proteste hat auch sich geändert. Und dann kommt dieses große Revolution, so Frau Leben Freiheit, die man auch hier verfolgen konnte, 2022. Das, meiner Meinung nach, und viele, die wie ich denken, das war das, da wurde das Revolution gegen das iranische gegen diese islamische Ideologie gewonnen. Das war eine Ideologie-Revolution. Das war die Revolution, die die Leute, die zu Hause nie irgendein Kopftuch getragen haben, so auf die Straße gekommen sind. Weil der Kopftuch ist nur ein Symbol vielleicht von daraus, aber das ist ein Symbol dieses Ideologie. Und das war das Gewinn, dass die Menschen die Revolution gezeigt haben, wir wollen leben, wo wir wollen, nicht wie sie uns vorgeschrieben haben. Und seitdem hatte die Proteste nie aufgehört. Seit 2022 war immer wieder Proteste, es war so Streiken, es war so sehr, sehr große LKW-Fahrer streiken, viele, viele Wochen hintereinander. Es gab so RentnerInnen streiken, weil der Rente hat sich nicht gereicht zum Überleben und so. Und dann kommt an bis zu Dezember, Ende Dezember und Anfang Januar 2026. Da wurde auch die Prozesse wegen des Preissteigerungen angefangen. Der Prozesse wurde von Bazar angefangen. Bazar ist das größte Markt. Das sagt man, also das Bazar in Teheran, sagt man, das ist der Herz der Wirtschaft im Iran. Alles wird von dort angefangen und entschieden, was um Wirtschaft geht. Und dort wurde angefangen. Und dann sind verschiedene Gruppen, Syndikaten, haben dann angefangen, erstmal, keine Ahnung, die Leute, die Obst verkaufen, nicht mehr arbeiten, und dann die Leute, die Gold verkaufen, nicht aufhören. Das wird dann immer wieder größer geworden. Und dann die kleinere verschiedenen Gruppen zusammengekommen. Und dann kommt Reza Pahlavi und ruft die Menschen, heute morgen und übermorgen um 20 Uhr kommt ihr auf die Straßen. Während die Prozesse 10 Tage vorher sind schon losgegangen sind. Während dass die Prozesse selber von sich gebildet haben und die Leute immer wieder zusammengekommen haben, kommt ihr und sagt, morgen und übermorgen kommt ihr 20 Uhr raus. Und daraufhin Trump sagt, die Hilfe ist kommt.
Okay.
So. Und die Menschen denken, Reza Pahlavi hatte im Background irgendeine Handlung mit Trump gemacht und die müssen jetzt auf die Straße kommen und dann kommt Trump und bringt Reza Pahlavi im Iran. So war das, wie das funktioniert, das komplizierte Frage, einfache Antwort.
Wir müssen, glaube ich, erklären, wer Reza Pahlavi ist. Also für die, die es nicht wissen, vielleicht kannst du das machen. Ja.
Ja, also soll ich hier machen oder soll ich, genau, ja, also ich kann jetzt mal 2, 3 Sätze sagen zu Reza Pahlavi und dann kann ich mehr über seine Ideologie sagen. Reza Pahlavi ist der Sohn von ehemaliger Schah, die dann das iranische Revolution, die jetzt islamische Revolution genannt wird, gegen der Schah war und es gab natürlich Gründe, unter anderem auch Armut wie jetzt und eine sehr, sehr große Schichtengesellschaft, Klassengesellschaft, sehr große Klassengesellschaft und dass die Menschen auch jahren, das war eine Revolution, das war auch nicht ein Push, der heute auf morgen passiert ist. Das war so ein 10-jähriges Prozess, bis dann der Schah geflohen hat aus dem Iran. Und jetzt ist der Sohn da und er sagt, er will dann Übergangsregierung machen. Aber dazu komme ich später. Das Ding, also das, was jetzt hier wichtig ist über dieses Prozess, über dieses Massaker, ist, wenn der dieses Aufruf gemacht hat, der hatte das Regime davor vorbereitet, dass morgen kommen viele Menschen auf der Straße. Eins. Zweitens, wenn das Reza Pahlavi, also wenn die Menschen, dieses Regime ist ein Mörderregime, der hatte keine Angst, der schießt einfach auf die Menschen, wir haben gesehen, am 2022, wie viele Kinder auf der Straße ermordet wurden, der hat keine Angst und denkst nicht, ja okay, das sind Familien und Kinder und ich mach das nicht, der schießt einfach, weil er kämpft um sein Überleben. Aber der wird viel mehr gewalttätiger, wenn jemand auf der Straße kommt und sagt, ich bin von USA da oder ich bin von Pahlavi da oder ich bin von Israel da. Das ist auch auf dem Papier ist ganz anderes Strafe, als du als Protestierter rauskommst oder als du vor Pahlavi rauskommst. So. Die haben einfach mit diesem Aufruf das Regime da, also das Regime des Vorbereitungszeit gegeben. Und das, also die Leute, die auf dem Demos waren, sagen auch, dass das Regime vorbereitet war, dass so viele Menschen kommen. Weil wenn die nicht vorbereitet waren, konnten auch nicht so viele Menschen töten. Also die Quellen sagen, bis 30.000, also von 30.000 bis 45.000 in 2 Nächte. Es ist auch nicht 2 Tage, weil die waren getötet wurden in eigentlich 4, 5 Stunden. Weil das war jeder von diesen 2 Abenden von 8 Uhr bis 22 Uhr. Das war nicht 48 Stunden sogar. Muss man so den Umfang der Gewalt nur vorstellen. Ich hatte und viele Menschen hatten Hoffnung, also deine Frage, bevor dieses Aufruf von Pahlavi. Weil wie die Sache sich gebildet und wie man das Prozess beobachten konnte, das konnte eine Hoffnung geben. Das ist eine Revolution, das ist ein Prozess von 2020, das und dann ist passiert und das hatte eine Struktur und das hatte einen Revolutioncharakter. Aber dieses Aufruf war ich habe so an dem Tag so eine Person, die mich gefragt hat, wie ich Frage geschrieben, es hatte 2 Folgen, das konnte 2 Folgen haben. Entweder Jim macht so eine Massaker, tötet viele Menschen, Leute gehen nach Hause, dann müssen sie sich wieder erholen und dann schauen wir, wie das weiter wird. Oder kommt so ein Krieg und Trump bringt Pahlavi im Iran, also sein Marionette. mein erstes Szenario ist leider wahr geworden. So.
Naive Frage. Wie viele Menschen im Iran stehen denn tatsächlich wirklich hinter diesem Regime? Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt Angehörige der Revolutionsgarden und so, sondern allgemein, gibt es in der Bevölkerung wirklich Leute, die mit ihrem Herz, also und wie groß oder wie hoch ist die Zahl?
So, man sagt, ist 10-15%.
Okay.
Aber das ist auch wieder ein Argument, die hat immer gegen dieses Krieg gesprochen hat. Es gab viele, die eigentlich gegen dieses Regime sind. Oder es gibt viele, die gegen dieses Regime sind. Aber das Umgang des Regimes mit dem Krieg, also wenn das um Krieg geht, denken sie dann, dass das Regime das richtig macht. So. Und die sind dann jetzt in der Situation, werden als Anhänger des Regime gerechnet. Also das heißt, so tatsächliche 10-15% vor dem Krieg, es ist jetzt viel mehr geworden. Das ist eine Seite. Und das andere Seite ist, nach diesem Massaker, es gab viele Berichte, dass die Leute, die bei Revolution gearbeitet haben oder bei der Polizei gearbeitet haben, wenn die selber dieses Gewalt gesehen haben, sind sie ausgestiegen. Mhm. Es gibt viele, die vor der Kamera gekommen und ihre Uniform ausgezogen und was angesehen und dann haben sie gesagt, ich mache nicht mehr vor dem Regime. Also es ist genau. Die sind aber jetzt so, nee, okay, dann hatte das Regime richtig gesagt. Die waren alle vor den USA und Israel auf der Straße. Die waren nicht vor das Land auf der Straße. Das hatte auch viele Menschen, die eigentlich ausgestiegen oder im Ausstiegsprozess waren, die hatte wieder dieses Krieg zu dem Regime so verfestigt. Die haben alle jetzt gleiches Feind. Die sagen, okay, das ist der Feind und da jetzt kann ich nicht mit dem Regime diskutieren und kritisieren, ich muss jetzt kämpfen.
Ja, genau. Die Situation vielleicht jetzt nochmal auch auf hier, auf Europa geschaut. Mir hat sich so der Eindruck vermittelt, dass die iranische Exil-Community, die ja keine Community ist, es ist ja sehr, sehr plural, doch gespalten ist in der Frage, ob man, also man hat sozusagen, ich habe viele Iranerinnen oder Iraner wahrgenommen, die gejubelt haben, sich gefreut haben, vielleicht, also nicht über die Bomben, aber über Khamenis Tod, die vielleicht auch die Intervention befürworten und es gibt die dagegen sind. Ne? Und es gibt dann die große Demo in München, glaube ich, wo gesagt wird, das waren alles Pahlavi-Anhängerinnen und Anhänger, die demonstriert haben. Kannst du uns das vielleicht kurz erklären, wie ist so die Stimmung auch hierzulande vielleicht oder in Europa außerhalb des Irans?
Ja, das ist, also ich muss sagen, wir sehen in Deutschland eigentlich ein gutes Diaspora, weil in der USA und Kanada ist so richtig viel komplizierter, das zu verstehen. Ich glaube erstmal so vor Krieg oder gegen Krieg. Das müssen wir unterscheiden von vor 28. Februar und jetzt. Mhm. Ich glaube, es ist viel unterschiedliche Situation. Es gibt viele, also die Gründe, die man vor Krieg ist, erstmal, ich denke, was wichtig ist für viele Menschen, ich hätte mir gewünscht, dass für alle Menschen in der Welt Nein zu Krieg eine Grundhaltung ist. Es ist aber leider nicht so. Es ist, also für mich ist Nein zu Krieg eine Grundhaltung aus der Gründe, die alle wissen, weil das Krieg hatte nie, also es hat in jedem Krieg in der Welt, sogar mit dem Krieger, die gute Gründe hätte. Die Unschuldigen, mehr Unschuldige gestorben sind als die Schuldigen. Es wurde mehr Wohnhäuser zerstört als das Regime Regierungshäuser. Es wird die Nachteile, die dieses Land nach dem Krieg hat, ist viel größer als die Vorteile, die das hat, wie dann ganzes jetzt dieses, das ist so wichtig, diese so Infrastruktur, die jetzt als Bedrohungsmittel genutzt wird. Und wenn das alles zerstört wird, dann braucht Jahren, auch wenn das Krieg, auch, ich glaube nicht so, aber auch wenn dieses gutes Dream wahr wird und dieses Krieg zu Regime Change führt. Wenn diese Infrastruktur, können wir nicht Jahren danach bauen. Auch wenn die alle VorkriegsiranerInnen im Ausland alle ihre Gelder im Iran fließen lassen. Das wird nicht. Das ist so eine Seite. Das andere, was ich gerade gesagt habe, dieses Krieg, das haben wir gesehen, dieses Krieg verlangsamt jede zivilgesellschaftliche Bewegung, die bis zum Ende Februar gab. Dieses Krieg jetzt, gerade jetzt während des Kriegs, sieht man, wie krass, wie Repression harter geworden ist, wie krass, dass dieses Regime gleichzeitig, dass die ein ausländisches Feind haben, ihre eigenen Menschen tagtäglich festnimmt und im Gefängnis, alleine weil die irgendein Video auf der Straße machen. Mhm. Die Menschen landen jetzt Gefängnis. Ohne Internet können sie alles machen richtig, was sie wollen, weil das bekommt niemand mit. Wie, also auch wie viele unschuldige Menschen sterben, das bekommt niemand mit, weil kein Bericht hat darüber, nichts kommt raus. Genau, also dieses Massenhirn, wir haben das Gleiche, ich habe gerade vorhin gesagt, nach der Revolution in 79 hatte schon angefangen mit den Demonstrationen und Protesten gegen das Regime. Was passiert, hatte das Regime das Iran-Irak-Krieg angefangen. 7 Jahre. Jede Stimme wurde dann unterdrückt, weil wir haben jetzt ein ausländisches Feind, wir müssen jetzt mit dem Irak kämpfen. Hier alles andere hat keine Priorität. Dann haben sie parallel, haben sie die in 80er das größte Massenhinrichtung in der Geschichte haben sie im Iran gemacht. Und das Gleiche geht auch jetzt weiter. Das Gleiche machen sie auch jetzt mit dem, genau. Und das, genau, ein Kuss, ich habe sowas notiert noch. Genau, und das war, was man von Iran her gucken kann, warum man gegen das Krieg ist oder warum die Leute gegen das Krieg sind. Was man aber auch hoffentlich auch von dem also Nicht-Iranerinnen sehen konnte, ist, Israel und USA haben nicht eingegriffen, weil den Menschenrechte wichtig war. Also Netanyahu muss selber vor dem Gericht wegen Menschenrechte antworten. Teheran hatte selber gesagt, es ist mehr Demokratie. Also Teheran macht selber keine Demokratie in den USA. Der sagte, ich bin nicht, Demokratie ist mir nicht wichtig. Der sagte selber, ich bin nicht zum Regime Change da. Also genau, warum die Leute denken, das ist der Grund davor, weil das, was Trump vor einem Monat gesagt hat, Hilfe ist kommen. Der Hilfe musste auch da kommen, wenn dann davor war. Auch wenn man so naiv denkt, dass davor ist. Es gibt so, der Hillary Clinton in ihrem Buch während das Green Movement geschrieben, da haben wir falsch gemacht, das mussten wir das iranisches Protest, da mussten wir dann unterstützen. Es gibt Sachen, die man vom Außen machen kann, aber Krieg ist nicht die erste. Genau, und da will ich aber auch sagen, dass die Bevorzieher von dem Krieg, die denken, also ich kann als eine Person, die aus dem Land kommt, mal ein bisschen die verstehen. Die denken, wir haben seit 74 Jahren versucht, dieses Regime zu stören. Wir haben seit 47 Jahren gekämpft gegen dieses Regime. Und alleine nach diesem Massaker, der vor zwei Monaten passiert ist, die denken, es gibt keinen anderen Weg. Mhm. Die Leute können nicht mit leerer Hand auf der Straße gehen und gegen ein Regime, das bis zu 10 Jahre bewaffnet ist, kämpfen. Es gibt keinen anderen Weg. Wir haben 74 Jahre versucht, hat nicht geklappt. Da muss irgendeine Hilfe kommen. So. Mhm. Ja, und von den beiden Richtungen sind auch nicht eine, also genau. Deswegen war auch mir am Anfang wichtig zu sagen, die Leute, die auch wie ich denken, sind wir alle nicht in allem gleich Meinung. Es gibt so Kriegbevorzieher und Kriegsgegner, die genau, in andere Sachen nicht einig sind. So. Mhm.
Willst du?
Gerne. Wir müssen leider ein bisschen auf die Zeit mittlerweile gucken. Genau, ich wollte jetzt nochmal nachfragen nach dem Sohn des Schahs. Genau, also wofür steht er? Ist ja die beste Wahl, die jetzt möglich ist. Und was sind vielleicht Alternativen? Was kann ohne westlichen Einfluss passieren? Kleine Frage zum Abschluss.
Ja, ja, der Sohn von dem Schah, der ist eine Person, die vor 47 Jahren mit der Gelder aus dem Iran geflohen ist. So. Und der hatte Geld. Und der hat mit dem Geld da viel Lobbyarbeit gemacht und viel Propaganda. Unter anderem, es gibt zwei große iran-persischsprachige Sendungen, die aus Großbritannien veröffentlicht wird. Die eine, die ganze Zeit so Dokumentare gezeigt haben, wie cool das Pahlavi-Zeit war. Und die haben damit das Monarchie romantisiert. Das war diese schöne Zeit, wo wir verloren haben. Die haben auch mit diesem, also das Pahlavi, das heute von Pahlavi geworden ist, ist seit so 20-jähriges Propaganda, die bis heute kommt. Die haben aber auch, wie bei meisten rechten Bewegungen funktioniert, die haben so einfache Antwort für komplizierte Frage. Die haben auch denn Schuld von dem alles, was passiert ist in den letzten 47 Jahren, sind die Menschen, die die Revolution gemacht haben damals. Und die haben Parole, der sagt, down with drei Vertreter, Mullahs, das ist das Regime, die Lefties, die linke Personen und Volker Mujahedin ist eine andere Oppositionsgruppierung. Die sind mit dieser Parole hier eingefangen, dann politische Arbeit zu machen. So, und deswegen alle, was nicht die will, sind entweder von dem Regime oder sind links oder sind von dieser anderen Gruppen. Und die sind der Feind. Die sind der Feind und mit dem Feind sprechen wir nicht, mit dem Feind streiten wir und genau das. Also Pahlavi hatte diese Strategie, dass, genau, die sind die Feinde, die diese Revolution gemacht haben und alles, was danach gekommen ist, ist falsch. Deswegen, das hat er sehr gut benutzt natürlich, der hatte so, dieses Regime war Religion wichtiger als Nation zum Beispiel. Und der hatte dabei das nationalistische Gefühl versteckt und versteckt und versteckt, bis wir richtig jetzt faschistisches Rede von seinen Anhängern hören. Das geht jetzt nicht. Es gibt auch nicht eine einzige Pahlavi-Anhänger. Die haben auch viele Varianten. Aber es gibt schon richtig krasses faschistisches Reden von denen, die dann nicht mehr mit Nationalismus ist selber natürlich Kritik, aber es ist schon viel mehr als Nationalismus. Der hatte die Situation benutzt, die Unbefriedenheit, die Menschen benutzt. Und dabei hatte er auch verschiedene, das war dann in dem Woman Life Freedom Zeit, war auch so ein Rat, so ein Übergangsrat. Das war die eine Zeit nach 40 Jahren, dass wir ein bisschen Hoffnung hatten, dass irgendwas zwischen der Opposition kommen konnte. Es war so eine und da hatte er auch so als ausgestiegen von dieses Übergangsrat, weil der dann sich nicht mit der anderen verständigen. Und alle Menschen, die in der München waren oder alle, die im Iran, hatten gesagt, ja, Pahlavi muss zurückkommen so in den Demonstrationen, ist nicht so, dass die alle tatsächlich seine Anhänger sind. Die waren, die denken, der ist der einzige Wahl, er muss jetzt uns dieser Situation retten. Dann hatte er versprochen, das wird eine Wahl geben. Und die Leute in der Wahl werden zwischen Republik und Monarchie entscheiden und dann sagen, okay, da werden wir dann Republik entscheiden. Genau. Und dass man so alleine das Monarchie in sich, ein Regime, eine Übergangsregierung, das nur an eine Person angehängt ist, kritisieren kann, das ist auf jeden Fall sehr, sehr lange Diskussion. Genau. Aber zu den zweiten Teil der Frage habe ich gesagt, Ja.
Ein bisschen noch, aber wir kommen zum Ende. Wir müssen zum Ende kommen.
Genau, ich sage auch zum Ende. Ja. Ich will genau noch sagen, ich habe so in zwei Punkte gesagt, dass was dieses Krieg, ich habe auch deswegen gesagt, dass über Vorkrieg sein oder gegen dieses Krieg sein, müssen wir in den verschiedenen Zeitpunkten anders diskutieren. Mhm. Weil, und dann habe ich auch gesagt, das schlimmste Sache, die Krieg gegen Iran gemacht hat, ist, was die mit der Zivilgesellschaft gemacht hat. Aus diesem beiden hauptsächlichen Grund ist, gerade jetzt, wenn wir jetzt heutiges Tag sprechen und wenn man mit den Menschen aus dem Iran spricht, das schlimme Szenario für die Menschen im Iran ist, dass jetzt Krieg so beendet wird, wie das jetzt ist und ohne einen Regime-Change. Ich sehe nicht als realistisch. Ich denke, genau, was ich persönlich denke, ist dann wahrscheinlich anderes Ding, aber gerade diese Menschen mit dem einen Regime, die so von da draußen ist schwach geworden, von drin ist viel stärker geworden, dass der ist beängstigt, weil die sind jetzt alle Verräter, die sind alle jetzt Feind. Also die Menschen haben große Angst, mit diesem Regime jetzt allein zu bleiben. Und dazu kann ich nur empfehlen, es gibt jetzt vorgestern oder so, hat der Washington Post so einen Artikel veröffentlicht, das neue Feind des iranischen Regimes in der Bevölkerung. Da hat er richtig sehr detailliert dazu gesprochen, wie das aussehen würde ohne ein Regime-Change. So.
Also muss jetzt eigentlich ein Regime-Change her.
Ja.
Okay. Oh. Tara, vielen Dank. Ich fand das einen sehr guten Einblick, den man vielleicht sonst nicht so gut kriegt oder bekommt. Ja, genau. Viel Kraft. Wir können ja in Kürze wieder miteinander sprechen, wenn wir wissen, wie es weitergeht. Ja. Ja. Danke.
Gerne.
Danke, Tara.
Ja, danke.
Musik.
Die Finger hinterm Rücken gekreuzt, weil ich ehrlich will, dass du dich freust.
Im Linksdreh Radio, wir waren lange im Gespräch mit Tara zur Situation im Iran. Das war gut, beeindruckend.
Ja. Mhm. Und genau, also auch wichtig für alle, die sich solidarisieren wollen, genau hinzugucken, wer da eigentlich demonstriert. Für was?
Mhm.
Genau. Nee, kriegst du wolltest.
Ja, ich wollte spontan einen Übergang machen, aber dann fiel mir ein, dass ich das gar nicht im Kopf habe. Deswegen war das ein dummer Übergang.
Wir haben letztes Mal ausführlich über die Buchmesse gesprochen, dann ist sie gewesen und zwar letztes Wochenende. Und
War sie trotzdem.
War sie trotzdem, genau. Mhm. Und es gab die Absage von Wolfram Weimar für die Buchmesse selber, aber er hat gesprochen im Gewandhaus. Ich habe mir das nicht angeguckt, ich habe nur gelesen darüber, dass es von allen Seiten viel Kritik gab.
Ja, das so.
Vom Oberbürgermeister bis zum Börsenvereinsvorsitzenden bei Michael Kretschmer weiß ich jetzt gar nicht. Der hat auch da gesprochen.
Das konnte man, das war so ein typischer Kretschmer.
Das ist ein typischer Kretschmer, okay.
Doppelkretschmer.
Wie er jetzt auch irgendwo gab es dazu eine Publikation, ne?
Ja, hat hoffentlich
wie Kretschmer gesagt,
dass man jetzt auch mal auf die
laviert.
Du meinst vielleicht den Newsletter der Freien Presse?
Ja,
da war das
genau. Ja, da war das prominent. Stimmt, so hieß der. Ja.
Ach so, genau. Ich wollte von wegen, weil du gesagt hast, dass man gucken muss, wer da demonstriert und so. Da, da wollte ich noch die aktuelle ganz kurze PDF empfehlen. Demokratie in Sachsen vom EFBI. Gott, Else
Brunswick.
Institut, genau. Da gibt es nämlich ab Seite 243 von einem gewissen Tobias Grüver eine 20-seitige Zusammenfassung der sogenannten autoritären K-Gruppen in Leipzig und wen es da so alles gibt, was die machen und wie die agieren. Das ist ganz eher journalistisch als wissenschaftlich, schreibt es selber. Ganz interessant. Also wer da mal auf Seite 243 auf dieser aktuellen PDF, diesem Open Access, findet man also übers EFBI für lau.
Ich habe da so gemischte Gefühle. Also ich finde das total wichtig und interessant, das aufzuarbeiten, aber genau. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier sagen soll.
Da kann ich dir ohne helfen gerade.
Wir wissen ja jetzt auch, wir beide wissen ja nicht genau, was du sagen wirst.
Naja, sozusagen, das Else-Frenke-Brunswick-Institut beobachtet ja eigentlich die extreme Rechte und faschistische Faschisierung, demokratiefeindliche Bestrebungen von rechts. Und wenn man jetzt sozusagen den Blick nach links, wenn man das links nennen will, schweifen lässt, da habe ich so auch ein Störgefühl dabei. Aber
okay, gut.
Trotzdem finde ich es wichtig, darüber zu sprechen. Wir können ihn ja auch mal einladen dazu.
Vollkommen okay, dass du das sagst. Würde mir ähnlich gehen.
Echt? Strike.
Ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht. Liegt aber auch daran, dass es mir nicht bewusst war, was das EFPI genau seine Definition ist oder macht.
Ja. Der Chef ist, glaube ich, Oliver Decker, der viele Jahre lang diese Mitte-Studien gemacht hat. Ne? Ja. Genau, aber müssen wir jetzt nicht ausführen. Aber das führt.
Die Mitte ist ja auch nicht extrem rechts.
Aber das führt dazu, da kann man jetzt den Buchmesse-Pfad, den Weimar-Pfad und das Else-Frenke-Brunswick-Institut zusammenführen, weil es geht ja auch gerade die große Debatte um die Demokratieprojekte. Und ich meine, das Institut kann man jetzt auch so ein bisschen, gibt zumindest sozusagen den analytischen Kaffeesatz für die demokratiefördernde Arbeit, und da will ja die Bundesfamilienministerin gerade doll reingreifen, indem 200 Projekte, glaube ich, geschlossen werden sollen. Eine Durchleuchtung der Projektträger und Teilnehmerinnen, auf deren Verfassungskonformität neu ansteht und so weiter.
Yeah.
Ist wie so ein großer Plan, der jetzt ausgebreitet wird, ne, den die CDU ja mit ihren 500 noch was Anfragen zur Zivilgesellschaft vor.
Gott, ja.
Einem Jahr ungefähr, glaube ich, begonnen hat. Und jetzt scheint das irgendwie, scheint das Feld so sortiert zu werden.
Und du meinst, Weimar hat das eröffnet, quasi diesen Reigen?
Ja vielleicht
zufällig.
Vielleicht zufällig, aber es ist sozusagen so eine ich glaube, es schimmert so eine Richtung schon heraus dort. Also hoffentlich analysiert jemand diese 4 Jahre CDU-SPD-Regierung, ne, mit, wir haben ja damit begonnen, also was da so, wie sich jetzt alles verändert, im Sozialbereich, aber auch im Kulturbereich.
Ich wollte also, um den Bogen zurück zu
Na bitte.
Biegen, ich fand, also so kommunikationsmäßig, also war das auch völlig gelungen, was da Wolfram Weimar gemacht hat. Ne? Also so dieses alles komplett absagen. Also es gibt riesen Kritik, riesen Auseinandersetzung, und er hat da irgendwas übelst losgetreten, und dann bleibt er einfach dabei und sagt einfach alle Termine ab, wo es hätte passieren können, dass er vielleicht sich nochmal rechtfertigen müsste oder so. Ne? Hält da nur seine Schaufensterrede.
Wird ausgebucht.
Aber war ja trotzdem gut was los. Also das haben ja irgendwie alle Kommentatorinnen gesagt. Ja, für eine Buchmesseeröffnung ganz schön, das war ganz schön lebendig quasi. Ja, das
Du kann man auch sehen.
Ich glaube, die Buchhandlung, die jetzt gewonnen haben, haben jetzt einfach so Schreiben bekommen. Also so unprätentiös.
Ja.
Und ob die 2, 3 das auch noch bekommen, ist unklar. Ne? Da gibt es Rechtsstreits. Aber mal gucken.
Ihr hört schon die ersten Töne der Ausklangsmelodie.
Oh, krass.
Ja.
Genau. Dann können wir zumindest noch aufrufen, morgen ist eine Demonstration, unkürzbar, 14 Uhr am Augustusplatz, reagiert auf alle sozialen Grausamkeiten, die gerade im Anflug sind.
Alle, die erwähnt wurden.
Genau, mindestens. Und wir befinden uns auch noch in der Housing Action Day Woche, Auch da gibt es Termine. Leipzig für alle hat eine Website, da kann man das lesen. Gibt eine Rundgänge, Veranstaltung zum Thema Wohnen.
Und wir hören uns in 2 Wochen wieder zum Linkstrend Radio und verabschieden uns für heute.
Yes.
Und euch in den Abend, und es folgt die Dub Night.
Yes.
Grüße.
Während Menschen vor Hunger sterben, pazifistische Werte lehren. Während Menschen vor Hunger sterben, ab und zu auf Demos gehen.